Und das glauben wir, lieber Vater, dass der Auferstandene in unserer Mitte ist. Danke, Herr Jesus, dass du da bist. Danke, dass du auch diesen Nachmittag in deine Hand nimmst, dass du uns begegnen willst, dass du zu uns reden willst, ganz wie es dir gefällt. Was ist es wunderbar, so einen Hirten, so einen Herrn, so einen König zu haben. Da sind wir froh, dass du so bist, wie du bist. Einen besseren Herrn gibt es nicht. Und nun danken wir dir auch für all das, was du heute schon gegeben hast. Danken dir auch für die Gespräche und die Gemeinschaft, das Begegnen. Wir danken dir für unseren Bruder Winrich Schäffbuch. Wir legen ihn dir hin, dass du durch ihn jetzt auch heute Nachmittag zu uns redest, aus deinem Wort. Und es tut so gut, vor dir zur Ruhe zu kommen, auf dich zu hören, loszulassen von allem anderen und sich auf das Entscheidende, auf dich und dein Wort zu konzentrieren. Und gib uns Spannkraft und Ohren und Augen, die hören und sehen und die dich erkennen und deinen Willen und gehorchen. Gepriesen seist du. Amen.
Wenn ihr Bibeln dabei habt, dann schlagt auf Lukas 12, Vers 32. Und jetzt seht ihr auch, dass das sich zusammenfügt mit dem, was wir heute Morgen hatten. Im Vers davor steht noch einmal dieses Wort, das wir aus der Bergpredigt hatten. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Und jetzt kommt das Wort, das wir heute Mittag hören wollen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. War merkwürdig in Gesprächen am Tisch oder wo wir sonst gesprochen haben, vorher, ich glaube dreimal, hat jemand zu mir, wie ich sage, wo kommen Sie her und erzählen Sie mir, was ist denn Ihre geistliche Heimat? Haben Sie gesagt, wir sind ja nur eine ganz kleine Gruppe. Entschuldigend, als ob das für den Auferstandenen Jesus überhaupt wichtig wäre, wie viel ihr seid. Das ist unsere moderne Wirtschaftspolitik, wo alles in großen Konzernen zusammengeschlossen wird. Auch der unselige Wachstumsgedanke, der nicht nur unsere Umwelt und Natur vernichtet. Unsere Riesenprojekte. Als Stuttgarter will ich nicht von diesem Notprojekt reden, da reden wir lieber vom Berliner Flughafen. Von diesem ganzen Wahn, was man macht. Groß und Reich Gottes muss auch ganz groß sein. Wenn die Kardinäle sich treffen zum Konklave, was steht da an Macht dahinter? Warum war der Herr Jesus bloß so dumm, dass er nie die große Masse gesucht hat? Warum hat er denn verzichtet? In einer Zeit, als damals die römischen Legionäre ihre Riesenarmeen marschieren ließen, als das große Weltreich der Cäsaren war. Man muss sich das einmal vorstellen. Und der Herr Jesus ist durch Galiläa gewandelt und hat 12 Männer um sich gesammelt, von denen einer sogar am Ende ihn verraten hat und ans Kreuz bringen wollte. Und dann heißt von den anderen nachher, etliche aber zweifelten. Sie waren nicht mal sehr überzeugt. Das war der jämmerlichste Haufe, den man sich überhaupt vorstellen kann, mit dem der Herr Jesus die Ausbreitung des Evangeliums, der Siegesbotschaft durch die Welt gestartet hat. Ihr könnt es euch nicht klar vorstellen. Wie war denn das in der Apostelgeschichte? Als der Paulus nach Europa kam, von wegen Flaggen gehisst, in Philippi, so rausgegangen, da saßen ein paar Frauen am Ufer und lasen Bibel. Aber der Herr war mit ihnen und das Wort breitete sich aus. Was Hauptsache ist, das ist so wichtig. Da war kein Grafiker da, der die Prospekte gestaltet hat. Da war keine Methode. Da war gar nichts organisiert. Nun bin ich da gar nicht dagegen. Das braucht man ja alles. Wir wissen, wie die Drucksachen wichtig sind. Und das muss auch wirklich ein schönes Image haben, wenn man auftritt. Aber es ist nicht entscheidend. Das ist so wichtig. Die entscheidende Sache, die zuerst stimmen muss, wichtig. Und das haben wir gewählt heute Mittag, weil ich ja all die beneide, die bei der Haggai-Freizeit dabei sind. Das ist ja toll. Und hoffentlich habt ihr den Haggai lieben gelernt. Da ist ja dieses Sätzlein drin, mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Genau das Entsprechende. Schon damals, übrigens, Altes und Neues Testament, ist ja genau das, immer die gleiche Botschaft. Immer, das sieht man ja, wie das hinüber und herüber geht. Und warum war denn das damals so? Weil das war der kümmerlichste, mickrigste Rest, der zurückgekehrt ist aus der babylonischen Gefangenschaft. Und wie die dort wieder anfangen wollten, Jerusalem aufzubauen, das war ja aussichtslos, eine Trümmerwüste, alles war kaputt. Und wir haben es heute Morgen schon gesagt, wie die Feinde alles probiert haben, das Werk zu verhindern. Unter Zerubabel war ja auch nicht gerade eine leuchtende Figur. Man hat sich geniert, zu diesem komischen Haufen zu gehören. Und Gott wollte etwas Großes tun und sagt das, mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Ich brauche immer lang, bis ich mich vorbereite. Und die ganzen Wochen, wo ich schon mit diesem Gedanken umgegangen bin, habe ich zufällig bei den Nachrichten gesehen, wie das bei der Berlinale war, wie die bei Filmschauspielern, wie die Leute dastehen und wie der rote Teppich ausgerollt wird. Und bei Jesus, sie hatten keinen Raum in der Herberge. So fängt die Sache Gottes in dieser Welt an, wie beim Haggai. Und das Schlimme ist, dass wir uns bekümmern, das Lied hat toll gepasst, wir bekümmern uns um die Sache von Jesus, weil das immer jämmerlich aussieht zum Verzweifeln, ob wir dann sagen, das sind ja bloß noch alte Leute oder ob wir sagen, das ist alles so entleert und gottlos bei uns und da hat es gar keinen Wert mehr. Ich muss gestehen, in meinem Leben habe ich oft so schon gesprochen. Wie ich als junger Pfarrer in den Dienst getreten bin, habe ich gesagt, von dieser Organisation werde ich niemals mehr eine Rente bekommen. Das gibt es bis dahin gar nicht mehr. Aber es ist interessant, dass Gott immer weitermacht und dass Gott auch immer wieder Aufbrüche schenkt. Das ist überraschend und das ist so toll, dass Gott eine Zusage gibt. Das ist ja nicht irgendwie bloß so ein Wort, das er in den Wind gesprochen hat und sagt, vielleicht und wenn es alles klappt und so. Mein Geist soll unter euch bleiben. Ein Gebot, eine Verheißung, eine Zusage. Und wenn Gott seinen Geist gibt, dann gibt er seine Gegenwart und seine Nähe. Und das kennen wir schon. Soweit kennen wir alle das Alte Testament und die Propheten, wenn der Sacharja sagt, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Da muss man ja in der Knesset stehen und dann diesen sieben armen Leuchter sehen, wo das unten in Hebräisch draufsteht, auf das Volk Israel. Es geschieht nicht durch die Düsenjäger, wenn Israel gebaut wird, und es geschieht nicht durch die Finanzmärkte und durch die ganze Weisheit der Politik, sondern soll durch meinen Geist geschehen. Und der Geist Gottes, da werden wir heute Mittag noch einiges sagen, das ist etwas ungemein Zartes. Das sanfte, stille Rauschen beim Elia, nicht das Erdbeben, nicht das große, bewegende, aber das Fürchten. Was können wir denn eigentlich schon tun? Und heute hat mich oft der Mut verlassen, wenn ich sehe, wie die Gottlosigkeit in der Christenheit sich ausbreitet. Und ich möchte noch ein Wort dazu setzen. Wenn wir oft in diesen Tagen schon davon sprechen, wie groß die Macht des Antichristen sein wird, aber dann wissen wir als Bibelleser, und das wird auf der Lahö groß geschrieben, die Deutung des prophetischen Wortes, der Antichrist wütet doch schon am schlimmsten in der Gemeinde, in der Christenheit. Habt ihr das nicht gemerkt? Wie das Christuszeugnis planmäßig kaputt gemacht wird in der Christenheit. Und wie die Gemeinde zerstört wird und wie junge Leute vom Glauben abgebracht werden und was alles rumläuft und hochgejubelt wird, das ist doch für uns mit deinen Noten. Sag mal, was soll ich denn da noch anfangen? Ich denke da an einen jungen Erzähler, der seinen Kreis hat, da irgendwo in der Nähe, der ganz mutlos war. Er sagt, ich will doch noch in der Kirchengemeinde mitmachen, ich will noch, aber da geht gar nichts mehr vor. Wer sagt, bleib dran, du hast Verheißung. Wie zu Zeiten Haggais. Da fragt man, was kommt eigentlich noch dabei raus? Hat das eigentlich noch einen Sinn? Ich bin doch bloß ein Einzelner oder wir sind ganz wenige. Wir sehen auch, wie gesegnete Organisationen entleert werden. Ich habe ja mit jungen Jahren einen Ruf in die Mission bekommen. Es ist ja merkwürdig, wie man irgendwo dann mit sich so eine Gewissheit trägt. Und da habe ich sehr schnell studiert. Ich war mit 22 Jahren in meinem Theologiestudium fertig und wollte in Mission. Bin nach Basel gefahren, ich kannte nichts anderes als die gesegnete Basler Mission. Dann hat man mir dort erklärt, auf einer 7-tägigen Freizeit, wir senden keine Missionare mehr aus. Das war im Jahr 1961, die Zeit ist vorbei. Und dann hat Gott das Wunder geschenkt, dass ganz neue Missionen gekommen sind. Hätte ich nie geahnt. Und ich war plötzlich ratlos, wo soll ich hingehen? In die Kirche wollte ich doch nicht gehen, Pfarramt, das war mir so verleitet und da war immer Streit bei unserem Pfarrer zu Hause und die waren gegen Jugendarbeit, wie so alles ist. Dann und auf einmal wird die persönliche Lebensführung anders gestellt und ich weiß gar nicht, wo es bei euch da ist, mit den großen Enttäuschungen eures Lebens, wo man sagt, warum ist denn das alles zerstört? Der große Missionswissenschaftler George Peters, der in Korntal wichtige Anstöße gegeben hat zur Gründung der evangelikalen Missionen, ja, aus Texas kam, einer der größten Missionstheologen, hat immer gesagt, nach 25 Jahren spätestens ist das geistliche Leben erloschen, wir brauchen neue Aufbrüche. Nun kann man das nicht in Zahlen so exakt fassen, wir müssen nur immer wissen, mit jeder Generation kann das nicht vererbt werden, das geistliche Leben, es muss wieder ganz neu errungen werden und neu erkannt werden. Und dazu ist ganz wichtig, dass unser Herr versprochen hat, das Bleiben seines Geistes. Das ist vielleicht das heute die größte Verwirrung in der Christenheit, über den Geist Gottes zu reden. Aber der Geist Gottes ist der, der alles bewegt und der alles treibt. Und dann ist wichtig, dass wir einfach mal da bleiben, was Jesus gesagt hat. Was ist denn der Geist Gottes, der uns überführt von der Sünde und vom Gericht? Johannes 14, Johannes 16. Und der Jesus verherrlicht. Und das sind die zwei entscheidenden Punkte, die die Jesusgemeinde braucht. Dass sie sich von aller falschen irdischen Herrlichkeit wieder entzaubern lässt. Und sagt, wir sind vor Gott wirklich nur Leute, die durch seine Gnade gerettet werden. Nichts anderes. Und die den Blick haben auf Jesus, der uns führt und der uns stark macht. Und deshalb ist mir zunächst einmal wichtig, das Erste, es soll geschehen. Es soll geschehen. Das hat der Herr gesagt, es soll geschehen durch seinen Geist. Es sollen Neuaufbrüche kommen. Und wenn wir von so einem Tag nachher weggehen, da möchte ich, dass ihr von einer ganz großen Hoffnung erfüllt seid. Dass er sagt, ich möchte das auch noch erleben. Aufbrüche. Geistliche Aufbrüche. Jetzt nicht gleich wieder groß denken. Wir wollen immer gleich Massen. Ich möchte das erleben. Wie hat der Bruder Völker in den Karpaten gebetet? Herr, ich möchte einen zu dir führen. Schenk mir das. Ich möchte einen zu dir führen. Gib mir die Gelegenheit. Ich möchte ein Zeuge für dich sein. Vielleicht ist das ein junger Kerl, der konfirmiert wird, der möchte was erzählen. Oder ich möchte einen jungen Türkenjungen aus dem Nachbarhaus, der will was von Jesus erzählen. Was dir gegeben ist, ich weiß nicht. Ist irgendjemand, ein Kranker, der mit Gott hadert, weil er nicht mehr gesund wird? Wo dich Gott gebraucht hat, Herr, sende mich, gebrauche mich. Es soll geschehen. Und das müssen wir ganz neu wissen. Der Fels des Heils wackelt nicht und wankt nicht, der Fels des Heils. Das ist so ein schönes Wort, immer wieder im Alten Bund. Der Fels des Heils wackelt und wankt nicht. Gott hat noch Großes vor in dieser Zeit. Das ist mir manchmal ein bisschen schwer, wenn Leute immer schon aus der Geschichte sagen, jetzt ist die Zeit der Evangelisation vorbei. Wir waren Schüler mit 16 Jahren, da kam auch eine Frau, die war auf irgendeiner Freizeit und sagte, jetzt ist die Zeit der Evangelisation für euch. Und dann haben wir noch große Dinge erlebt. Solange unser Herr noch das Evangelium verkündet, und das Allergrößte, was uns heute tief bewegt, dass in der ganzen Welt ein großer Aufbruch zu Jesus ist. Und gerade dort, wo der Widerstand am größten ist, wo der Widerstand am allergrößten ist, hat der Herr Türen aufgestoßen. Noch nie sind so viele Muslime zu Jesus gekommen wie in diesen Tagen. Gerade da, wo der Widerstand am größten ist. Ob das in Algerien ist, ob das im Iran ist, ist unglaublich. Wieder sind es nicht Massenzahlen, aber im Verhältnis Unglaubliches, was geschieht. Je größer der Widerstand, umso herrlicher ist die Machtwirkung des Geistes Gottes. Der Zinzendorf hat so einen schönen Vers gedichtet. Die Sache ist einmal ausgemacht, wo die Menschen sperren, da öffnet Jesus, dass es kracht, wohl uns des feinen Herrn. Da hat Zinzendorf so toll können, Gegensatz. Das macht Jesus. Und damit Sie wissen, der Zinzendorf hat mit seiner Herrnhuter Brüdergemeinde mit 28 Jahren gesagt, ich möchte mal was richtig Großes für den Herrn tun. Hat er gesagt, wir schicken Missionare aus. Und zwar hat er die extremsten Stellen sich ausgesucht. Die Eskimos in Grönland, Labrador hat er sich ausgezählt, oder Feuerland, und wo die überhaupt waren. Dann haben sie China ausgesucht und Persien und überall und haben in 30 Jahren mehr Missionare ausgesandt als alle evangelischen deutschen Kirchen zusammengenommen in 200 Jahren. Weil einer gesagt hat, ich will von den Herrn was Gescheites tun und sagt, lasst uns etwas tun. Das brauchen Sie nicht kopieren. Aber was hat der Herr vor? Er hat gesagt, es soll geschehen. Und da war alles zu. Als er nach Westindien hinausgefahren ist mit dem Segelschiff, da waren alle seine Missionare von den dänischen Kolonisten verhaftet worden. Und es war eigentlich unsicher, wie das weitergeht. Und sein Freund sagte, der ihn begleitet, ja, was machen wir denn, wenn jetzt alle tot sind, die wir, unsere Missionare, es war schon mit dem Segelschiff da hinüberfahren. 1700 bis 1760 hat Zinzendorf gelebt, das ist lange her, da war das ein wagemutiger Sinn. Da hat Zinzendorf gesagt, dann sind wir da. Machen wir weiter. Und da gibt's die Sache Jesu hört gar nie auf, sondern ich möchte das wissen, dass ich da bin. Das Ränkespiel der Feinde und vor allem die Macht des Teufels kann das Werk unseres Herrn Jesus nie lähmen. Nur die Glaubenslosigkeit der Christen, das ist das Problem. Die Macht der Feinde war noch nie fürs Reich Gottes eingewandt. Denken Sie mal, in der ersten Christenheit, was wurden da Christen in den Arenen vorgeführt, zu Tode gemartert, was wurden alles Leute umgebracht? Es hat immer nur den Glauben und die Nachfolge an Jesus gestärkt. Und das Blut der Märtyrer war der Samen der Kirche. Die Feinde haben nie die Sache von Jesus schwächen können. Nur die Christen mit ihrer Glaubenslosigkeit, mit ihrer Bekümmernis und mit ihrer Furcht und mit ihrem kleinen Glauben. Das ist das allerschlimmste Hindernis. Und das müssen wir begreifen für uns, wenn wir nach Hause gehen, wenn wir von hier weggehen. Und deshalb, ich weiß da auch, wie das immer ist, wenn Sie wissen, durch welche Finanznöte wir gegangen sind in unseren Gemeinden, das ist oft unvorstellbar gewesen. Das ist in den kirchlichen Institutionen auch nicht anders gewesen. Wenn wir sagen, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Mitarbeiter, wir brauchen mehr technische Mittel. Nein, es ist nicht wahr. Wir brauchen die entschlossene Hingabe, Herr Jesus, bei dir ist Silber und Gold und wir wollen da nicht anfangen, an äußeren Dingen hängen zu bleiben. Wir brauchen dein Ja, wir brauchen deine Führung, wo willst du uns haben? Bekümmert euch nicht, es soll geschehen durch seinen Geist. Bei dem Haggai heißt es, es ist eine kurze Zeit, nur eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Der Herr hat noch Großes vor. Wenn er wiederkommen wird und sein, dann wird erst sein Weltreich aufgerichtet werden, sein Reich sichtbar sein. Es ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Wir können das mit unseren Augen gar nie verfolgen, was Gemeinde Jesu in unserer Zeit ist. Auch das Reich Gottes ist nicht mit unseren Augen zu deuten, siehe hier, siehe da. Und wir wissen, es ist doch da und ereignet sich. Aber darum ist so wichtig, dass wir wissen, es ist Großes noch vor, was der Herr noch in dieser Welt tun will. Es ist in unserer Zeit, in unserer Generation geschehen, dass das Evangelium durchgedrungen ist bis zur letzten Nation dieser Welt. Es gibt in jeder Nation der Welt, auch in denen, denen es absolut verboten ist, eine Jesusgemeinde. Und es hat mich schon bewegt, wie unser kleines Werk der christlichen Fachkräfte mit dabei sein durfte, dass wir einen Mitarbeiter an die Staatsuniversität nach Pyongyang schicken konnten. Da reden Sie über die Sachen nicht viel. Das ist ein einzelner Kerl. Da draußen, wir haben sie noch verwarnt und sagt, sie sind bekennender Christ, passen Sie auf, Sie dürfen nicht missionieren. Sag ich, weiß. Aber die Sehnsucht, die er im Herzen trägt, in diesem Land, das gerade die Schlagzeilen beherrscht, das ist Reichsgottes Geschichte. Und Sie wissen, wie viele heute irgendwo in verborgenen Stellen auch in den Islamländern sind und nur die eine Sehnsucht haben, wir möchten Leute zu Jesus führen. Und der Geist Gottes soll uns wirken, nicht weil wir das können und machen im Machbarkeitswahn in unserem Land, sondern weil der Herr retten will. Der Heiland lässt diese Welt nicht los und will so viele wie möglich noch retten. Das ist noch das Zeit. Auch in einer verwüsteten Welt, wie in der Trümmerwüste von Jerusalem. Ihr hat es immer wieder gefreut. Und wir freuen uns ja an jeder Freikirche, an jeder Gemeinschaft. Aber mich hat das ganz ungemein gewundert bis heute, welche ungeahnten Missionsmöglichkeiten auch noch die Landeskirche bietet. Da, wo ich sage, ich beuge mich nicht und ich sage das Evangelium weiter, wie viele Leute auf einmal suchen und herkommen. Aber ganz klar, wir müssen uns trennen von allem anderen und sagen, Herr, ich will nur dir dienen und dir gehorsam sein. Er baut seine Gemeinde auch in diesen Tagen. Er macht das immer wieder mit kleiner Kraft und mit kleinen einzelnen Leuten. Vielleicht kennen ein paar die Geschichte, wie vor vielen Jahren, wo ich noch bei Licht im Osten tätig war, wo wir in Bulgarien waren, es war auf dem Höhepunkt des Kampfes der Kommunisten gegen die Christen und da waren wir mit so einem Bibeltransport auch in Bulgarien und da war der methodistische Pfarrer Popov in Schummen. Er hat eine Schweizerin zur Frau und man hat ja Mitleid gehabt mit diesen Predigern, wie die sich überhaupt behauptet haben. Er war so arm, der hatte nur seine Kleider am Nagel an der Wand gehängt, er wohnt in der Sakristei dieser alten Kirche und wenn man dann fragt, wie viele Leute kommen, da sagt er, 11 alte Frauen. Und dann ist man ja so als Tröster, man sagt, ach du armer Mann. Und dann leuchteten seine Augen und dann sagte er, aber es wird einmal hier die Kirche der Platz nicht reichen, dachte, von was redest du? Und das hat Gott erfüllt mit dem großen Aufbruch heute in Bulgarien. Mit unserem großen Mediziner, der so viel dort wirkt in Bulgarien und die Kinderbibel dort verbreitet. Da ist der große Aufbruch gekommen. Weil man das immer nicht aus der Erfahrung lernen kann, sondern im Wort Gottes, weil das Wort Gottes nie leer zurückkommt. Und das muss man wissen. Es ist sicher gut, dass wir die Frucht unseres Wirkens nie in dieser Welt sehen. Wir würden stolz werden. Wir würden stolz werden. Aber wir werden uns im Himmel freuen, wenn wir sehen, dass doch was rauskam bei den Enkeln oder bei den Anverwandten und aus der Jugendarbeit und den Kinderkirchgruppen und was wir alles gemacht haben, dass es nicht vergeblich war in dem Herrn. Da steht es drin, wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn, weil der Herr das sagt. Und es ist in seinem Namen getan und dann brauchen wir keinen Erfolg. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, das hat der Herr Jesus gesagt. Und darum ist das so wichtig, wir sollen uns nicht fürchten, auch nicht wegen unserer kleinen Kraft, auch nicht, dass wir unreine Hände und einen unreinen Mund haben und ein unreines Herz. Der Herr hat uns Aufgaben anvertraut, dass wir das tun. Und das dürfen wir wissen, dass das zu allen Zeiten so war. Mein Herz hängt bei der Weltmission. Ich habe gerade bei der Freizeit in Braunfels von der Märtyrerkirche in den Abenden erzählen dürfen aus der Weltmission. Und brauchen Sie keine Angst haben, da muss alles aufpassen. Sollen Sie mal selber raus gucken, wie das war. Die ersten zwei Missionare, die nach Sumatra kamen, waren zwei amerikanische Missionare, wurden dann ermordet. Haben keine Frucht hinterlassen. Im gleichen Jahr, wo die gestorben sind, ist auf Nordstrand die Schmoor, dort bei Pellworm oben in der Nordsee, dem Schleusenwärter einen Sohn geboren, Ludwig Nommensen. In der Heilsgeschichte Gottes läuft das plötzlich ganz anders. Da hat Gott schon den Nächsten, der es weiterführt. Und da kamen alle Widerstände. Der ist so schwer verunglückt vom Ochsenwagen überfahren worden, dass der erste sagt, der kann nie mehr laufen. Und er hat gebetet, er hat gesagt, Herr, du hast gesagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Er hat es erlebt, andere haben es nicht erlebt. Und er ist als Einzelner hinaus. Und wenn Sie das nochmal lesen, wer die Geschichte von Ludwig Nommensen kennt, wie das war. Wie sie sagten, du kannst hier nicht bleiben. Weil du die Nacht überlebst, du bist tot. Und haben sie ihn vergiften wollen, alles. Und dann trat er zum Schluss vor 10.000 ekstatische Lanzenträger hin. Die sagten, jetzt muss der weise Mann sterben. Sagt, nein, das ist nicht die Stimme Gottes, das ist die Stimme Satans. Und die ließen ihre Lanzen fallen. Die Macht erweise Jesu durch seine Boten. Wisst ihr, ich komme ja aus Stuttgart und ihr meint immer, Stuttgart sei eine fromme Stadt. Das ist sie natürlich nie und war sie auch nie gewesen. Aber wir hatten in Stuttgart eine Frau, das war die Charlotte Reilen. Da ist ein Kind gestorben mit 2 Jahren. Die war nicht so, so ein bisschen christlich. Und ihrer Verzweiflung ging sie hinüber in die Leonhardskirche. Da war nicht mehr der Ludwig Hofacker da, da war ein Prediger dann. Aber das Evangelium hat sie getroffen. Und die Frau hat sich bekehrt und der Mann hat gesagt, ich halte es mit einer geisteskranken Frau nicht aus. Es ist ja manchmal so, dass Männer, wenn die Frau zum Glauben kommt, sagen, ich reise aus nach Amerika. Hat die Ehe aufgelöst. Aber da hat Gott ihn auch geholt bei der Zeltevangelisation. Und dieses Ehepaar, 2 Kaufleute, die dort, wo heute Bräuninger sein Kaufhaus hat, hatten die ihr Kaufhaus früher. Die haben in Stuttgart 50 große missionarische Einrichtungen geschaffen. Das alles ins Leben gerufen hat. Diakonissenhaus, Sozialdienste, alles Mögliche, Traktatverteilung, alles Mögliche. Kaufleute. Was die Kirche nicht geschafft hat. Die Sonntagsschule Kindergottesdienst nicht von der Kirche erfunden worden. Es waren Leute wie du und ich, die haben einfach gesagt, wir machen was. Und wie der erste Heilsarmeesoldat auf der Königstraße den Kriegsruf verbreitet hat, hat der Oberkirchenrat Polizei bestellt und ihn verhaften lassen. Aber kurz darauf war der CVM-Sekretär Elsässer, der hat den William Buß nach Stuttgart eingeladen. Es war mutig. Und mein Großvater war ein 13-jähriger Kaufmannslehrer, 14-jähriger. Und er hat sich bekehrt bei William Buß in Stuttgart, bei dem einen Vortrag. Und was ist die Segenslinie einer Familie plötzlich wieder? Und das möchte ich einfach nur sagen, Herr Jesus, gebrauche mich, dass du mich in deiner Reichsgottesgeschichte gebrauchen kannst. Das ist so wichtig, dass du mich gebrauchen kannst in deinem Dienst. Und jetzt fürchte dich nicht, das war das Erste. Es soll geschehen, das ist die Zusage. Das Zweite, eine unglaubliche Zusage. Was ist denn die unglaubliche Zusage? Es ist das Wohlgefallen des Vaters, euch das Reich zu geben. Wir haben ja hier einen Nachholbedarf. Wir wissen gar nicht, was das Reich ist. Adolf Hitler wusste, was das Reich ist. Ja, das hat er von den Christen geklaut. Das hat er vom Alten Testament schon geklaut. Der Napoleon genauso. Der Reichsgedanke, das ist natürlich ein Urgedanke. Gott hat sein Reich aufgerichtet in der Welt und die Menschen haben es versucht. Wir haben gesagt, das wollen wir, bis hin zum Kommunismus. Wir wollen sozialen Frieden, wir wollen Gerechtigkeit. Und wir wissen es aus der großen Heilsgeschichte und wieder toll, dass auch hier auf der Lahöhe das gelehrt wird, auch das prophetische Wort vom kommenden Reich Gottes, wo es erst sichtbar sein wird in der Herrlichkeit, das Reich, das kommt, dieses große Gottesreich, da wird erst das alles erfüllt, was das Sehnen ist. Kein Leid, kein Geschrei mehr. Keine Krankheit mehr, wo die Tränen abgewischt werden. Erst dort wird es erfüllt, in der Vollendung dieses Reiches. Das haben die Diktatoren unserer Welt gesagt, das machen wir. Ob das der Mao war, weg mit dem Evangelium. Ob das Adolf Hitler war, weg, das brauchen wir nicht mehr. Wer das auch war, wir brauchen dieses andere doch nicht. Wir brauchen keinen Heiland mehr. Wir brauchen keine. Wir machen dieses, die unglaubliche Zusage. Er will uns das Reich geben. Jetzt wem? Diesen paar, wie sagen wir, Schwänzen da, kleine Leute, kleines Trüppchen von der wie beim Haggai. Ich will das tun, euch geben, das Reich Gottes. Liebe Freunde, ihr könnt das gar nicht genug denken. Das Reich Gottes, dieses unsichtbare kommende Gottesreich ereignet sich heute, wo 2 oder 3 im Namen von Jesus beieinander sind. Das ist eine ganz, ganz große Sache. Und bevor ich mit dem Bruder Radlev saß, das ist ja so ein altgedienter Pioniermissionar aus Brasilien von den Indianern, und dann hat er mir gesagt, könnte ich drüber heulen, sagt er, was das heute stabile Leute sind, die machen selber Mission, die haben heute Leute Schulleiter, die haben die Universität besucht. Da ist was gekommen vom Reich Gottes, fast in der Sichtbarkeit, da ist Entwicklung passiert. Aber das Entscheidende war, Jesus hat die Mächte der Finsternis besiegt. Und was das für Mächte der Finsternis sind, das ahnt ihr kaum. Was die Dämonen macht und der Ahnenkult zerbrechen kann in Menschen. Wo das menschliche Leben nichts mehr gilt. Keine Macht der Welt ist sowas furchtbar grausam Teuflisches wie die Ahnenkulte und diese ganzen Zaubermächte dieser Welt. Und Jesus ist Sieger, das sind doch Sachen. Heute erleben wir es bei den Zigeunern, die aus ihrer finsteren Kultwelt kommen, in Rumänien oder in Pakistan, bis hin nach Deutschland, die sich bekehren. Und das ist für uns eine Sache, dass wir wieder sagen, ich möchte auch in meinem Ort das wieder erleben, dass Reich Gottes geschieht. Jetzt möchte ich gleich sagen, die größte Not ist, dass wir das Reich Gottes immer verwechseln mit unseren Kirchentümern. Auch mit euren Freikirchen. Und das ist ja bei uns eine Not. Dann kommt sofort, aber meine Taufverständnis und mein Abendmahlsverständnis ist noch besser als das andere. Und meine Kirche ist die Superkirche. Wir haben alle nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt von diesem Reich Gottes höchstens. Der lebendig wirkende Christus, und jetzt darf ich mal ein paar Sachen sagen, ist auch nicht an tote Dogmenschätze gebunden, auch nicht an Rituale. Seit einigen Jahren predige ich ohne Talar, weil mir es einfach den Wicker geht, wie überall die Taläre immer größer werden und immer bunter. Leute, lasst uns doch wieder auf das Wort Gottes hören, lasst uns doch auf das Entscheidende wieder hören, dass Christus unser Herr ist und wirken kann durch sein Wort. Lasst uns doch das begreifen. Und das ist so Not, was alles eingedrungen ist. Und wie, so hat man dann damals im Mittelalter die Staatskirche gebaut. Das war doch nicht Reich Gottes. Aber die lutherischen Kirchen der Reformationen, die sind doch alle wieder hineingekommen und haben sich wieder verbündet mit Zeitgeist und mit Sozialismus und was alles drin war. Das ist ja so erschütternd, dass wir das Reich Gottes immer meinen, dort zu verbinden. Warum denn? Niemand will die Kirche verfälschen. Sondern wir meinen immer, das Opfer müsste man bringen, um bei den Menschen anzukommen. Und das ist der große Irrtum, dass wir alles, unser Ding, unsere Botschaft, stromlinienförmig anpassen. Und meinen gar noch, wir müssen das Wort Gottes noch stromlinienförmig anpassen. Einer meiner Neffen, Schondorf vom Rolfensohn, bei dem ist passiert in der Pause in der Schulhof, dass ein Mitschüler sagt, er hat eigentlich immer solche Ängste. Wenn er daran denkt, dass wir alle sterben müssen, so wie 16-jährige Jungen sagen. Und der arme Kerl in seiner Verzweiflung, mein Neffe, wusste nichts besser zu sagen, als, aber Jesus hat doch den Tod besiegt. Und dieser Ralf Altenberger schreibt nachher, endlich eine Antwort, mit der ich etwas anfangen konnte. Nein, das hat der Herr benutzt. Und er kam zum Glauben, wurde ein großer Ingenieur und hat das in der Zeitschrift der Hofackervereinigung veröffentlicht, wie mir Jesus die Angst vor dem Sterben nahm, wie er Christ wurde, Bibel gelesen hat. 6 Monate später ist er mit seinem Porsche auf dem Weg nach München gegen einen Baum gerast und war tot, aber im Herrn geborgen. Da hat einer zu Jesus gefunden. Durch ein schlichtes Zeugnis auf dem Pausenhof. Und wenn man das Reich Gottes, der Herr hat gewirkt, da braucht man keine Mitgliedschaften und keine Zeremonien und keine Ämter und was weiß ich. Und das wissen wir, so haben die Gemeinden angefangen. Ich habe vorher erzählt von der Heilsarmee in Stuttgart. Mir ist ja immer noch eindrücklich die Geschichte, wie ein württembergischer Vikar, der Eduard Wüst, aus dem Kirchendienst geflogen ist, war auch ein liederlicher Mensch, der hat sich bekehrt bei den Hahnschen Gemeinschaften in Rietenau bei Backnang. Und dann hat die Kirche ihn entlassen, weil er zum lebendigen Glauben kam. Und der arme junge Vikar, wo soll er hin? Er ist nach Winnenden gegangen, da war der erste methodistische Pfarrer. Wie die Landeskirche mit den Methodisten umgesprungen ist, das ist unglaublich gewesen. Das ist ein Unrecht, aber die Geschichte der Christen, selbst in Württemberg. Und dieser Müller hat diesem Eduard Wüst Jüngerschaftstraining gegeben. Und dieser Eduard Wüst hat keine Anstellung mehr gefunden und die Korntaler Brüdergemeinde hat ihn dann ans Asowsche Meer geschickt, da waren die Aussiedler dort und die waren so allein. Und er wurde der Erwecker in Südrussland. Und sogar die Mennoniten Brüdergemeinden haben eine Reformation durch den Eduard Wüst, der hat nur 12 Jahre gewirkt dort und mitgemacht und haben die Mennoniten Brüdergemeinden gegründet. Das ist die Spur nach Korntal nochmal. Und eine Erweckungsbewegung, wenn man das auf dem Reich Gottes sieht, wie die Verbindungen laufen, ist unglaublich, was der Herr wirken kann. Wir brauchen es gar nicht sehen, du darfst es wissen. Der Geist Gottes, der geht so weiter, aber nie so, dass man sagen kann, hier, da, sondern dass wir uns mitfreuen können, wenn Reich Gottes gebaut wird. Was heißt das? Brich in Satans Reich mit Macht hinein. Entmachte den Teufel im Leben von Menschen und führe sie zu dir. Und das ist so wichtig, dass Gottes Reich weltweit wächst. Wir sind ja immer wieder gerührt, wenn wir heute angesichts der großen Notstände dieser Welt etwas tun können, das immer wieder bewegen. Es gibt ja so viel Armut und so viel Hunger. Es wird nicht das Entscheidende sein. Das Entscheidende wird sein, wenn Jesus sein Reich baut, auch heute noch in diesen Ländern. Und dann auf einmal, über diese Christushingabe wird der Hunger besiegt. Und auf einmal fangen die an zu wirken und Segen zu stiften, dann wird die Umwelt verändert. Von der neuen Mitte her kommt ein ganz neues Leben und neuer Gehorsam. Das ist so groß, das Reich Gottes darf, es ist das Wohlgefallen des Vaters, euch das Reich zu geben. Wenn man das einmal verfolgt, das waren immer nur Einzelne, die das gewagt haben, die das begonnen haben. Ich erzähle sogar Geschichten, wenn man sie besser behalten kann. Helmut Thielicke, der große Prediger, später Professor in Hamburg, hat ja eine unvergleichliche Auslegung des Vaterunsers geschrieben. Das sind die Predigten, die er einst während des Krieges, im Bombenkrieg, in Stuttgart gehalten hat. Und da erzählt er, ausgerechnet bei der Bitte, dein Reich komme, etwas Erschütterndes. Bombenkrieg in Stuttgart, selbst eine Predigtstätte war zerbombt. Und er in Rohrstiefeln und bloß, man hat ja nichts mehr zum Anziehen, kam vor einem verstaubten Mantel, steht vor einer Ruine, wo 50 Leute tot waren, eine Bombe direkt reingefahren. Er sagt, da kommt eine Frau auf mich zu. Und diese Frau kannte ich, weil sie später, die Frau Amelung, 20 Jahre in unserer Bibelstunde war, als Witwe, und sagt, Sie sind doch der Herr Thielicke. Man hat ihn kaum mehr erkannt in seinem Outfit. Mein Mann war da unten gesessen und direkt von der Bombe getroffen werden. Man hat nur noch die Mütze von ihm gefunden. Aber ich bin so froh, dass er am Sonntag noch dabei war in der Stiftskirche. Verstehen Sie? Das Reich Gottes gehört. Von der Herrschaft von Christus was gehört. Die anderen Dinge, die folgen dann alle nach, dass die Mitte wieder da ist. In unserer Missionsarbeit, in unserer Diakonie, in unserer Sozialarbeit, in unseren Akademien und wo wir auch tätig sind als Christen, aber aus der Mitte von Jesus in der Vollmacht herwirken, in unseren Evangelisationen, diesen einen Ruf, du brauchst Jesus und niemand kann dir heraushelfen aus der Versklavung der Finsternis in deinem Leben. Du kommst nicht raus aus den Ketten der Sünde, wenn Jesus dich nicht befreit. Also, wo Sie selber anfangen einmal zu stochern in der Reichsgottesgeschichte, werden Sie an Ihrem Ort viel finden, in der Missionsgeschichte, aus den Erzählungen viel. In Äthiopien war mir es ganz eindrücklich, was ich da erlebt habe. Da habe ich einen, ganz im Norden, ganz oben, ganz abgelegen in Tigre, einen Mann gefunden, der gesagt hat, ich war 17 Jahre und habe gesagt, aus diesem schrecklichen Land, damals der marxistischen Militärdiktatur, weg. Ich saß im Flugzeug drin, nie wieder zurück in dieses Land. Er ist nach Indien geflohen und war dort in der internationalen Gemeinde und dort kamen Europäer rein. Es war dieser Dr. Guernsey, der die Red Sea Mission Team geleitet hat. Sieht dieses Gesicht und sagt, Mensch, das ist doch ein Abessinier. Und geht auf ihn zu und sagt, wo kommst du her? Natürlich Äthiopien, nein, wo ist dein Ort? Ich kenne deinen Ort und da war ich schon und so weiter. Und sagt, du gehst wieder zurück. Sagt er, nie. Aber wie so ein Ruf Gottes manchmal sitzt. Der hat in Amerika noch Theologie studiert und dann hat es nicht locker gelassen, er ging wieder zurück. Und diesem Mann, einem Tigre Äthiopier, ist es gelungen, die erste Bibelgesellschaft dort oben zu gründen. Es war ein Ruhestandsmissionar, der Dr. Dieter Schmoll, ein Arzt, der mit 80 Jahren nochmal rausging und sagt, da muss doch Gott irgendwo eine Tür haben. Ihr müsst wissen, die koptische Kirche ist so verschlossen. 40 Millionen Menschen. Und wenn einer zum Glauben an Jesus kommt, wird aus der Kirche rausgeschmissen. Da gibt es keine Erweckung seit Jahren. Nur die ägyptische Kirche, die ist erweckt. Aber die äthiopische ist ganz finster. Die haben 850 Bücher, die Bibel verdunkeln. Aber die Bibel ist nicht verbreitet. Und dem ist gelungen dort oben plötzlich, weil das Reich Gottes, da fängt es an zu wirken, die beiden, da ist die Bibelgesellschaft gegründet worden. Wir haben mithelfen dürfen, die ersten Hörbücher und dann wurde die Bibel neu übertragen in modernes Tigre-Sprachen. Und dann kam der oberste Patriarch von Addis Abeba und hat gesagt, jeder Priester muss das Neue Testament lesen. Und dann hat er gesagt, jetzt müsst ihr uns Lehrer schicken, Bibellehrer, dass sie das Evangelium von Jesus kennen. Gebetserhörung, die Väter der Mission, Goba und wie die alle Hasen, Ludwig Krapp, die sind alle rausgeflogen. Denen ist das Werk nie gelungen und der Herr gibt es plötzlich. Da gibt es einen. Und da müssen wir uns sagen, Herr, gib doch auch nochmal unserem Ort eine Gnadenstunde. So wie du es getan hast, als der CVM gegründet wurde, als die Gemeinschaften waren, die Erweckungsbewegung, als Reformation war, waren Mönche in Wittenberg aufgewacht. Und Gott hat ihm das Reich gegeben. Und plötzlich Kaiser und Reich waren im damaligen mittelalterlichen Reich plötzlich gezittert vor der Wirklichkeit, der Wahrheit des Wortes des Evangeliums. Und deshalb ist das so schön, wenn wir das einfach wieder wissen. Gott will das Reich, dieses für uns gar nicht fassbare, erst einmal am Ende der Zeit sichtbare Reich aus allen Völkern, Nationen der Welt und aus allen Sprachen, das will er heute tun und da sind wir dran beteiligt. Deshalb ist uns das so wichtig, da wollen wir mithelfen, wo das Evangelium gepredigt wird. Da wollen wir unsere Unterstützung geben. Wir wollen uns nicht verzetteln mit allem anderen, sondern unsere Kraft dort, wo Verheißung drauf liegt, das soll geschehen. Und ihr kennt das ja, wie das in China ja immer weitergeht. Am Anfang, als das nach dem Tode Maos waren, die ersten Dinge waren, da habe ich es allein erlebt, in der Provinz Anhui hat sich die Zahl der Christen 147-fach vermehrt. Noch mehr als das 100-fache im Gleichnis. In der anderen Provinz Henan waren es bloß in den ersten Jahren 64-mal so viele Christen. Schon im Boxeraufstand, wo so viele umgekommen sind, war die größte Tragödie der Weltmission, der evangelischen Mission damals. 130 Missionare sind umgebracht worden. 1900 war so ein schlimmer Aufstand in China. Und wie der Aufstand vorbei war, war die Zahl der Christen verdoppelt. So macht das der Herr. Und das ist eine ganz andere Rechenart, als wir haben. Deshalb ist es so wichtig, gib dein Leben hin, weih dich dem Dienst, Herr, gebrauche mich, wo ich bin. Und deshalb habe ich doch gesagt, auch wir Alten, da gibt es doch keinen Ruhestand. Herr, gebrauche mich. Und wenn ich im Pflegeheim noch bin, ich möchte noch ein paar zu dir führen. Und wenn ich ins Krankenhaus möchte, dann möchte ich dem anderen ein Zeugnis sein für dich und möchte beten, dass du ihm die Türe zu dir öffnest, dass er zum Glauben kommt. Das sind doch nicht unsere Gaben. Ich habe das immer ein bisschen heute, ich höre das so und bin ein bisschen besorgt, dass man immer meint, ich brauche eine bestimmte Begabung dafür und da muss ich begabt sein. Natürlich, wenn ich unmusikalisch bin, kann ich keinen Chor leiten, das ist ja klar. Und wenn ich nicht sprechen kann, taubstumm bin, kann ich kein Prediger sein. Das ist klar, ich brauche Gaben. Aber das Entscheidende ist, dass der Herr durch seine wunderbaren Gaben wirkt mit Unbegabten. Und das war schon immer so, mit unbegabten Leuten. Herr, ich tauge nicht zu predigen. Oder ich bin zu jung und der Herr hat sie benutzt und gerufen. Und das ist so wichtig. Fürchte dich nicht, bekümmert euch nicht. Es ist des Vaters Wohlgefallen, dir das Reich zu geben. Wir dürfen Großes, Großes erwarten. Ganz Großes dürfen wir erwarten. Und deshalb an der kleinen Zahl nie sorgen, sondern nur strecken wir uns aus, dass Jesus uns durch seinen Geist erfüllen kann. Wie kriegt man denn den Geist Gottes? Ganz einfach hat wieder Jesus gesagt, wenn wir wie Kinder die Brot wollen beim ihrem leiblichen Vater beten, so dürfen wir beim himmlischen Vater bitten und er wird uns den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn bitten. Und das andere ist, nach der Bibel ist es immer so, ihr seid neugeboren durch den Heiligen Geist natürlich, aus dem Samen des Wortes Gottes. Der Geist Gottes wirkt durch den Samen des Wortes Gottes und kommt kräftig in unser Leben hinein. Und darum ist das so wichtig. Das ist mir heute ganz, ganz wichtig. Bibelkreise, Hauskreise, Jugendbibelkreise, das ist so wichtig. Bleib du über dem Wort Gottes, damit Gott mit seinem Geist hier leuchten kann. Weil das Wort Gottes vom Geist Gottes erfüllt und getrieben ist, das schafft uns zu Menschen. Ja, so steht es ja dann da im 2. Timotheusbrief. Dass der Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt, das verändert unseren Charakter und macht uns neu. Da brauchen wir gar nichts anderes, als weil im Wort Gottes uns diese Kraft gegeben ist. Das kommt nicht leer zurück, sondern tut, wozu es gesandt ist. Und darum wünschen wir wieder, dass die Predigt und die Verkündigung vom Wort Gottes her deutlich ist und klar ist. Ach, das hören doch die Menschen. Ihr werdet staunen. Nichts ist so kräftig wie das Schwert des Geistes. Was ist das Schwert des Heiligen Geistes? Das Wort Gottes. Der Heilige Geist ist ja kein anderes Schwert. Nicht die Faxen, die man macht. Oder irgendwelche komischen Erscheinungen. Das Wort des Geistes wirkt. Und das dürfen wir wieder wissen. Wo ihr das gebraucht, wird etwas geschehen. Wir werden das erkennen und dürfen uns freuen, dass der Herr das tun will. Über der kleinen Zahl hat Gott große Verheißungen. wenn Sie noch einmal in die Sendschreiben der Offenbarung hineinblicken, wie man da manchmal meint, wir sind eine tolle Gemeinde, bei uns läuft alles so. Und Jesus sagt, du weißt nicht, das ist alles jämmerlich, du bist jämmerlich, arm, blind und bloß. Das ist nicht schlimm, wenn man wenigstens weiß, wo die Kraft liegt. Die Kraft liegt im Wort Gottes, im Evangelium und in unserem Herrn, den wir bekennen sollen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht sein wird, die ganze Welt. Und dann wissen wir, dass er uns sendet und gebraucht. Und ihr seid dazu gebraucht. Haltet euch an die Verheißungen. Lasst euch senden. Geht zurück. Und wirkt wieder mit, dass die Hauptsache bleibt. Und dass wir sagen, da wollen wir dabei sein. Und da wollen wir uns treffen, da können wir manche andere Termine schnappen lassen. Die sind dann nicht mehr so, die wollen wir auch nicht verurteilen. Aber uns ist das aufs Herz gelegt, dort zu bleiben und dort zu arbeiten, wo wir Verheißung vom Herrn haben. Und was gilt? Ich habe denken müssen, gerade auch noch im Heimweh nach meinem lieben Bruder Meier Gerber. Begrüßen auch seine liebe Frau. Und das ist toll, was die gemacht haben. Da waren ein paar Leute und der Herr hat sie gerufen und dann ist sowas entstanden. Man kann das ja gar nicht verstehen. Anderes wurde ihnen aus der Hand geschlagen, sie hätten auch gern die Klinik noch behalten. Aber da sind sie nicht hängen geblieben. Wie der Herr, ich habe heute Morgen gesagt, er kann uns auch manches aus der Hand schlagen. Aber dass wir wissen, er gebraucht uns und dass er dann so ein Segenswerk schafft und dann kommen Nachfolger und die führen das weiter. Man kann dem Herrn nur danken und das soll auch durch dich geschehen, durch dein Leben. Nicht durch deine Gaben, sondern durch den Herrn, der vielfältig wirkt. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir danken dir für die wunderbaren Verheißungen, die du gibst. Es ist für uns als Männer nicht leicht zu merken, dass es nicht unsere Kraft ist und nicht unser Können und unser Vermögen und dass es auch nicht durch unseren Rühmen geht, dass wir die Prediger und die Erwecker der Weltmission sind, sondern dass deine Gnade mächtig wirkt, auch in unserem Leben. Herr, lass es nicht vergeben sein. Lass du Frucht aufgehen und öffne uns die Augen für dein Wort, dass wir immer mehr erkennen, was du noch tun willst in diesen Zeiten. Wir freuen uns mit an der großen Ernte, die in all den Verfolgungsländern eingebracht wird, in Kuba, in Laos, in Kambodscha, in China und Zentralasien und wo überall in den Islamländern. Wir wollen sie nicht bemitleiden, Herr, deine Märtyrer. Wir wollen dich bitten, dass du sie mutig machst, dass sie auch dort in allem Widerstand dein Reich ausbreiten dürfen. Aber Herr, dass wir das lernen bei uns, dass wir mit dir siegen dürfen, mit dem Schwert deines Geistes. Auch wenn wir jetzt Kranke besuchen, wenn wir jetzt andere aufrichten, wenn wir deine Zeugen sein wollen, auch an dem Platz, wo du uns hingestellt hast. Wir bitten dich auch für dieses Werk der Lahöhe. Segne alle, die hier aus- und eingehen. Wehre du allem, was irgendetwas zerstören kann. Und sei du die Mitte. Vielen Dank auch für die Väter und Mütter, die das alles einst in Gehorsam gegen dich begonnen haben. Und lass du noch viel Frucht dadurch gewirkt werden. Amen.